Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Wast wünscht viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Disrupting Complexity. Heute in einer etwas anderen Umgebung als im Studio bei Daniel. Auch mit Live-Publikum, was ihr, liebe Zuschauer, Zuhörer, jetzt leider nicht seht. Unser heutiges Thema ist Zukunft in der Krise. Was das genau bedeutet, da werde ich nachher mit Daniel ganz stark drauf eingehen, ein paar Fragen beantworten. Normalerweise drehen sich unsere Themen ja um das Thema digitale Transformation, Change Management. Was bedeutet das für Firmen, Unternehmen und Prozesse? Aber ich denke, in der aktuellen Zeit ist das auch eine Thematik, die auch genau diese Themen auch mit beeinflusst. Ja. Vielen Dank, Daniel, dass du dich bereit erklärst mit deiner profunden Erfahrung halt. Du hast viele, viele Leute auch schon selber interviewt diesbezüglich und deswegen denke ich, macht es Sinn, dass wir auch miteinander sprechen und vielen Dank, dass du heute der Gast bist. Die erste Frage, die ich da habe, ist immer, und so starte ich ja jede Folge des Podcasts, sie heißt Disrupting Complexity. Was heißt denn eigentlich Komplexität für dich und wie gehst du damit um im Privaten und im Beruflichen? Und hast du vielleicht eine Anekdote für uns?
Die größte Herausforderung ist immer noch, dass wir die Komplexität unterschätzen und vor allem im Hinblick darauf, dass wir ja uns schwer tun, Komplexität zu begreifen, weil Komplexität halt nicht heißt, wir verstehen ein Thema, also wir verstehen KI ganz, ganz toll und sind dann Experten, vor allem wenn wir über ein Unternehmen sprechen und wie wir KI im Unternehmen einsetzen, sondern wenn wir Komplexität wirklich verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, wie Technologie und verschiedene Technologien zusammenhängen, wie die zusammenspielen müssen, was das Ganze mit Unternehmenskultur zu tun hat, was es mit Kommunikation zu tun hat, was das mit Vertrieb zu tun hat, was das mit Kundenbeziehungen zu tun hat. Also die Komplexität ist eigentlich das große Ganze und ich glaube, da tun wir uns immer noch sehr schwer. Wir haben viele Leute, die in Einzeldisziplinen sehr, sehr gut sind, aber wir sind immer noch sehr schlecht darin, die Dinge vernünftig miteinander zu vernetzen.
Du hast jetzt viel über wir geredet. Was bedeutet es denn für dich konkret?
Naja, ich glaube, es geht ja, also für mich konkret geht es ja darum, verstehe mich ja mal so ein bisschen als Zukunftserklärer mit all den Formaten, die wir machen und versuche irgendwie Brücken zu bauen und Dinge miteinander zu verbinden, Menschen miteinander zu verbinden, aber auch Themen miteinander zu verbinden und genau diese Transferleistung zu schaffen, dass wir verstehen müssen, dass viele Dinge eben zusammenhängen und nicht standalone quasi für sich funktionieren.
Vielleicht auf unser Thema jetzt kommend, Zukunft in der Krise ist natürlich eine starke Headline. Unsere Welt befindet sich ja im massiven Wandel aktuell, also geopolitisch, technologisch und kulturell. Wo siehst du denn da die größten Bruchstellen aus deiner Sicht?
Ich glaube, die Bruchstellen sind tatsächlich da, dass wir gerade so viel Veränderung haben in so vielen Bereichen. Also früher, nimm die Mondlandung. Wir haben es irgendwann mal geschafft.
Darfst du überhaupt?
Darüber können wir noch mal einen eigenen Podcast machen. Das sprengt heute den Rahmen. Nein, aber der Punkt ist, wir hatten singuläre Ereignisse oder singuläre Entwicklungen. Und heute passieren 50 Sachen gleichzeitig, die uns aber irgendwie alle betreffen. Die unsere Wirtschaft betreffen, die Art und Weise, wie wir leben oder arbeiten, betreffen. Und wir müssen alles irgendwie gleichzeitig handeln. Und es ist auch nicht so, dass wir heute sagen, okay, wir haben jetzt eine Entwicklung, die ist da, sondern die Entwicklung und alle von diesen 50, random Zahl, aber nur damit ihr ein Gefühl habt, jede von diesen 50 Entwicklungen entwickelt sich ständig weiter und viele davon exponentiell. Und ich glaube, dass, wenn wir da nicht irgendwie hinkommen, die Leute mitzunehmen, auch gerade in Unternehmen mitzunehmen, dann fällt uns das ganz, ganz schnell auf die Füße.
Wenn du von Entwicklung sprichst, was macht dir denn am meisten Sorgen, wenn man jetzt auf die nächsten 10 Jahre blickt? Und wir wollen ja positiv sein. Was macht dir auch am meisten Hoffnung? Oder was macht dir generell Hoffnung?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich weiß.
Ich fange mal mit den Sorgen an. Das ist einfacher. Ich glaube, die Sorge ist wirklich, dass wir uns so ein Stück weit verlieren, weil wir, wie ich schon sagte, wir haben viele, böses Wort, sorry, Fachidioten in den einzelnen Themen. Und jeder geht in diese Unternehmen rein und denkt, okay, ich kann jetzt super gut da beraten, ich habe noch eine tolle Idee, ich kann noch was Großartiges machen und verkaufen, ganz viele Stunden zu tollen Stundensätzen. Aber wir nehmen halt die Leute in den Unternehmen nach wie vor nicht mit. Das ist so, wir haben vor 10 Jahren haben wir über digitale Transformation gesprochen und dass wir den Kulturwandel mitgestalten müssen, weiß ich noch, als wäre es vorgestern. Und jetzt haben wir nicht nur digitale Transformation, sondern wir haben Transformation. Und zwar in jeder Hinsicht, die man sich nur vorstellen kann. Und wir nehmen die Leute immer noch nicht mit. Und wundern uns dann, dass wir aber gleichzeitig eine Unternehmenskultur haben mit Menschen, die nicht bereit sind für Veränderung, die keine Lust auf Veränderung haben, die frustriert sind, die Angst haben davor, dass sie ihren Job verlieren, weil ihnen niemand erklärt, was da gerade passiert und wie die Dinge überhaupt zusammenhängen und dass es auch positive Aspekte daran gibt. Und ich glaube, das ist die Sorge oder das macht mir Sorgen.
Aber vielleicht darf ich da kurz einhaken, ja. Weil aus meiner Sicht ist genau wie du sagst. Ne? Also es liegt natürlich auch in der Verantwortung von Unternehmen, die Mitarbeiter in dem Falle mitzunehmen und dann auch zu erklären, wo geht die Reise hin und wie ändern sich vielleicht Jobprofile, aber welche Chancen bietet es aus? Aber aus meiner Sicht ist es ja nicht nur eine Bringschuld von Unternehmen, es ist ja genauso eine Hohlschuld von Mitarbeitern.
Jein. Also jein.
Beides. Ja?
Jein.
Beides muss halt miteinander verzahnt sein.
Weil der Punkt ist ja, es ist ja im Interesse der Unternehmen, dass sie ihre Leute nicht auf dem Weg verlieren, weil der Punkt ist ja, es geht nicht um Personalabbauwellen und um die Frage, ob wir auf dem Weg vielleicht weniger Menschen brauchen, weil wir Dinge automatisieren können, digitalisieren können, effizienter gestalten können, sondern es geht um die Frage, dass wir ja grundsätzlich die große Masse der Mitarbeiter nicht verlieren wollen im Hinblick auf deren Produktivität und auf deren Effizienz.
Absolut, aber du hast ja vorhin noch erwähnt, es gibt ja mitunter auch Mitarbeiter, die, ich sag mal so, Veränderungen nicht mitgehen wollen.
Klar.
Aus menschlichen Gründen, aus nachvollziehbaren menschlichen Gründen, weil der Mensch an sich tickt ja so, Veränderung ist erstmal Gefahr. Das ist eigentlich biologisch so hinterlegt. Ja. Und das ist ja genau die Sache. Aber in der Welt, in der wir uns ja aktuell bewegen, und sie wird immer schneller und es verändert sich, Geschäftsmodelle entwickeln sich, etc. etc., ist es ja auch schon, finde ich, auch auf einer Seite eine Pflicht der Unternehmen natürlich, das Bewusstsein zu schaffen, dass Veränderung nichts Schlimmes ist. Auf der anderen Seite aber auch kann man durchaus auch von Mitarbeitern stellenweise erwarten, eine gewisse Offenheit gegenüber Veränderungen nicht als Angst zu empfinden, sondern auch als Chance zu empfinden. Ja, weil wenn du dich komplett blockst dagegen, dann kannst du als Unternehmen ja noch so stark versuchen, Mitarbeiter mitzunehmen. Es ist irgendwann auch ein Mindset-Thema, oder nicht?
Jein. Also ich bewusst ja. Betont, ich rede nicht von Einzelfällen. Also genau ja. Den Case, den du beschreibst, gibt's natürlich. Ja. Und da kann man auch nicht viel machen. Aber ich glaube, in der großen Masse haben wir ganz viele Menschen in Unternehmen, gerade in großen Unternehmen, die aus den letzten 10 Jahren gewohnt sind, dass alle 2 Jahre irgendeine komische Umstrukturierung kommt mit irgendeiner komischen Kosteneinsparungswelle, mit irgendeiner Personalabbauwelle. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die gelernt haben, okay, da kommt in absehbarer Zeit wieder was, wo ich um meinen Job fürchten muss. Das heißt, diese Menschen sind in so einer Art Schockstarre. Ja, nichts falsch machen, ja, nichts irgendwie nicht negativ auffallen, Dienst nach Vorschrift und alles richtig machen. Es gibt Menschen, die gehen darüber hinaus und sagen, jetzt erst recht und ich will erst recht zeigen, aber wir reden nicht von der großen Masse und wir reden ja eher von Corporates und großen mittelständischen Unternehmen hier. Und die große Masse hat Angst und ist frustriert, weil A, keiner mit ihnen transparent spricht. B, keiner einen vernünftigen Kulturwandel in den Unternehmen gestaltet. C, keiner vernünftig erklärt, was diese Technologien eigentlich wirklich bedeuten für das jeweilige Unternehmen. Und daraus entsteht so eine Schockstarre, die nicht mehr zu Veränderung führt, weil die Leute, die eigentlich am allerbesten wissen, wie ihr Job funktioniert und was sie verbessern könnten in ihrem direkten Umfeld, sich das nicht mehr trauen, weil das ja die Gefahr birgt, dass was schiefgehen könnte. Und dass sie dadurch wiederum irgendwie anstoßen. Und manchmal bedeutet ja auch eine Effizienzsteigerung oder eine positive Veränderung erstmal ein Invest. Mhm. Und das traut sich dann erst recht keiner.
Also geht's ja auch darum, dass auch Führungskräfte auch mehr unter immensen Druck mittlerweile stehen. Oder unter anderem Druck, sagen wir mal so. Weil, wie gesagt, es verändert sich ja relativ viel, glaube ich, in jedem Geschäftsbereich oder Industriebereich. gibt es, glaube ich, kein Jahr, wo keine Veränderung stattfindet, sei es technologisch oder sei es halt auch gesellschaftlich, was halt einfach auch passiert. Du sprichst ja viel mit Führungskräften in deinem Podcast oder generell auf Events und Panels. Mal so ein bisschen provokant gefragt, aus deiner Sicht, sind denn Führungskräfte, die du jetzt kennengelernt hast oder generell, mutig genug für Innovation und für echte Transformation?
Nee, also jein. Auch nochmal jein. Aber grundsätzlich eher nein. Aus dem einfachen Grund, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, in die Management-Level der großen Unternehmen ein zumindest mal mittelfristiges Denken hineinzubekommen. Wir sind immer noch sehr getrieben von Quartalszahlen, von kurzfristigen Veränderungen, von kurzfristigen Optimierungen. Aber die Themen, die wir gerade haben, sind so komplex, dass du die nicht mal eben in einem Quartal oder in einem Geschäftsjahr verändern kannst. Das heißt, wir müssen da mehr Mut reinbekommen zu sagen, das, was wir angehen, hat vielleicht erst in 2, 3, 4 Jahren einen positiven Effekt. Davor kostet es vielleicht erstmal 1, 2 Jahre wahnsinnig viel Geld. Aber ich kann erklären, dass es langfristig einfach einen wahnsinnigen Benefit für das Unternehmen hat, auch einen finanziellen Benefit hat. Aber dafür brauche ich den Mut, da reinzugehen, und das traut sich keiner, weil man muss ja bei den nächsten Quartalszahlen wieder irgendwie halbwegs vernünftig performen.
Ich meine, gerade sieht man es ja auch, wenn es darum geht, auch aus eigener Erfahrung, wenn es um die Adaption von neuen Technologien geht in Unternehmen sozusagen, wo man natürlich auch weiß, okay, im Grunde würde uns das voranbringen, aber es ist natürlich auch ein gewisser Rattenschwanz dahinter, es sind wieder Stakeholder dahinter, mitunter muss man Silos aufbrechen, wo du eigentlich beim Change Management anfängst, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, überhaupt implementieren zu können. Aber meistens geht es die andere Richtung, ja. Welche Fehler siehst du denn aus deiner Sicht häufig bei Unternehmen, wenn es um Adaption jetzt, ich sag mal, zum Beispiel von neuen Technologien geht?
Ich glaube, dass wir immer noch zu sehr hype-getrieben sind. Also irgendjemand redet über KI, auf einmal reden alle über KI, dann will jeder irgendwas mit KI machen. So ein bisschen wie damals, als Social Media neu war. Auf einmal wollte jeder irgendwie auch Social Media Marketing machen, und da irgendwie auf einmal war jeder Experte und jeder kam von irgendeiner Konferenz zurück und hat gesagt, wir müssen da was Neues machen. Ich glaube, wirklich zu verstehen, was bedeutet die Technologie für mein individuelles Geschäftsmodell? Was kann ich damit machen? Wie kann ich die Leute, die für mich arbeiten, mitnehmen? Ich glaube, das sind die großen Fragen, die wir uns da stellen müssen. Und ich glaube, daran scheitern momentan noch viele, wo wir wieder bei der Komplexität sind, weil es eben nicht nur damit getan ist, zu sagen, ich nehme irgendein neues Tool, kippt es irgendwie über die Organisation und sage allen, sie dürfen jetzt ChatGPT nutzen, und keiner weiß aber wie.
Okay, jetzt haben wir fokustechnisch gerade so ein bisschen mehr über Konzerne, Corporates gesprochen. Natürlich ist auch der Mittelstand steht vor vielen, vielen Herausforderungen halt. Wie denkst du denn, kann aus deiner Sicht der Mittelstand im deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal, innovativer werden, ohne halt auch an Substanz zu verlieren?
Ich mache mir ehrlicherweise über den Mittelstand weniger Sorgen als über die ganz Großen momentan. Ja. Weil der Mittelstand in den letzten Jahren durchaus gemerkt hat, dass Veränderung dringend notwendig ist, während in der Corporate-Welt viele immer noch so ein bisschen sehr eben von Zahlen getrieben und so weiter. Ich glaube, im Mittelstand haben wir immer noch sehr viele verantwortungsvolle Unternehmer, wo auch in vielen, vielen Unternehmen in den letzten Jahren Generationswechsel stattgefunden hat und wo heute vielerorts Menschen in entscheidenden Rollen sind, die sich auch was trauen, die auch irgendwie mutig sind und die auch die Notwendigkeit erkannt haben. Also wenn ich so einen riesen Tanker steuere, dann kann ich sehr viel aussitzen.
Hast du da ein Beispiel zum Beispiel?
Naja, nimm ein beliebiges Corporate, ohne dass ich jetzt...
Ich meine vom Mittelstand.
Naja, auch da gibt's viele Beispiele, gerade was wirklich produzierende Industrie angeht zum Beispiel, wo viele Unternehmen heute auf neue Technologien umspringen, weil sie merken, sie müssen effizienter werden, sie müssen innovativer werden, sie müssen auch irgendwo auf dem Weltmarkt weiter bestehen können. Und wir haben ja ganz viele Hidden Champions, gerade hier auch in Deutschland, die mit ihren mittelständischen Unternehmen am Ende auch Weltmarktführer sind.
Ja, du hast das Thema KI vorhin angesprochen. Mhm. Das ist natürlich auch nicht ein Reizthema, aber wenn ich auch in Gesprächen bin, jeder versteht von KI was anderes. Ja, früher war KI auch eine Ampelschaltung. Ampelschaltung ist auch KI im primitiven Sinne gesprochen. Ja, aber im Grunde versteht ja jeder was anderes. Ja, also wenn ich auch früher Unternehmen beraten habe, dann war die Erwartungshaltung, ich drücke einen Knopf und dann wird alles erledigt. Ja, das hat sich natürlich jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt, aber du bist gerade auf nochmal, das ist ja auch ein bisschen Thema unseres Podcasts, das Thema auch Angst, weil du vorhin sagtest, viele fürchten, dass KI halt ihre Ängste, nicht ihre Ängste, sondern ihre Jobs vernichtet, sozusagen. Was würdest du denn diese Angst entgegnen, wenn jetzt ein Mitarbeiter von dir auf dich zukommt und sagt, Daniel, ich glaube, die KI wird mich bald ersetzen?
Das ist schön, dass du es direkt auf mich beziehst, natürlich, weil da kann ich dir das perfekte Beispiel nämlich geben. Wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel in die Medienwelt schauen, wir hatten ganz viele Medienunternehmen, gerade im Journalismus, die gesagt haben, ja, warum brauchen wir überhaupt noch so eine große Redaktion? Ich kann doch einfach irgendwie eine Agenturmeldung der dpa oder sonst was in ChatGPT reinhauen und sagen, mach mir daraus einen tollen neuen Artikel und in 5 Sekunden ist der da. So. Ja, das geht. Und ehrlicherweise macht es auch gar keinen Sinn, dass ein Mensch sich hinsetzt an diesen Agenturticker, sich die Meldungen anschaut und die dann umformuliert. Das ist einfach verschenkt. Also dafür macht es keinen Sinn, Geld zu zahlen. Aber wenn ich einen Journalisten habe, der zum Beispiel, wie ich, sehr viele Interviews führt, das Interview selbst kann niemand ersetzen. Also das Gespräch, was wir gerade führen, wenn du jetzt eine KI wärst, vielleicht bist du ja auch irgendein,
bin ich einer?
Ein aus Westworld entsprungener humanoider Roboter, kann auch sein, aber dann wärst du schon ganz gut funktionabel, würde ich sagen. Aber der Punkt ist, wir müssen uns ja darauf besinnen, was ist wirklich der Mehrwert journalistischer Arbeit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ja. Und der Mehrwert ist das Aufspüren von Themen, das Gespür von spannenden Themen, das Führen von Hintergrundgesprächen, das Einfühlen in andere Menschen, herauszufinden, wo liegt wirklich die Information. Das, was hinten rauskommt, also wenn ich heute einen Podcast produziere oder aufnehme, also für eins meiner Formate, das Gespräch muss ich selber führen. Das Gespür dafür, wie ich das Gespräch führe, muss ich selber haben. Die Fragen, wie ich die Schwerpunkte setze, klar kann ich das alles in die KI einhauen, aber das geht ja nicht individuell auf die Person ein. Ich merke im Gespräch nicht, worauf es ankommt. Was ich damit sagen will, ist, das Processing dieser ganzen Inhalte, das Input sozusagen, kann ich wahnsinnig effizient heute gestalten. Ich kann das Transkript in KI schmeißen, ich kann mir daraus verschiedenste Textversionen für verschiedenste Anwendungsfälle generieren lassen. Die KI kann die besten Snippets aus dem Gespräch heraussuchen und mir direkt schneiden mit Untertiteln und allem. Aber den Input, den muss ich immer noch selber machen. Und der ist immer noch um Längen besser als alles, was eine KI auch in den nächsten 10 Jahren können wird. Also runtergebrochen auf das Journalismusbeispiel, mehr Input, qualitativer Input, desto besser der Output, desto mehr Output. Und ich glaube, das gilt auch für viele Unternehmen. Wir müssen uns mal auf das besinnen, was wir wirklich menschlich leisten können und was wir durch KI ersetzen können oder durch KI effizienter gestalten können und dann daraus wiederum mehr Input und dann am Ende mehr Output generieren zu können. Also ich glaube nicht, dass wir so viele Menschen auf dem Weg verlieren, zusammengefasst gesagt, aber ich glaube, wir können viel, viel mehr Output generieren, wenn wir die Wege und die Prozesse quasi effizienter mit der Unterstützung von KI und dann auch noch vielleicht qualitativ hochwertiger gestalten können.
Also ich denke auch, dass es nicht unbedingt Jobs vernichtet, aber es werden sich, glaube ich, schon Jobanforderungen verändern.
Ja.
Weil wenn du im Bereich Coding mal reingehst oder UX-Writing oder ganz, ganz simple Beispiele, sind das natürlich durch KI-Hilfsmittel, wodurch du schneller werden kannst. Ich denke aber auch, dass der Faktor Mensch für eine gewisse Zeit auch immer noch dabei bleiben wird, um halt zumindest eine Quality Assurance darzustellen.
Ja, also und den Input. Also der Mensch muss ja immer noch genau definieren, was will ich denn eigentlich haben? Und es muss sich ja auch immer noch jemand ausdenken, wie soll es denn am Ende aussehen? Also wenn du ins UX-Design reingehst, ja klar, die KI kann das bauen. Aber irgendjemand muss ja auch die Anforderungen definieren und irgendjemand muss sich ja auch ausdenken, warum die Anforderungen, so wie sie definiert werden, die richtigen sind und warum genau die sehr gut funktionieren. Vielleicht auch mit KI-Unterstützung, aber eben nicht nur.
KI ist das eine Buzzword-Thema. Das andere ist, was jetzt auch immer vermehrt auftaucht, ist Quantum Computing sozusagen. Ist für viele ja noch ein abstrakter Begriff. Jetzt frage ich dich einfach mal. Was steckt aus deiner Sicht wirklich dahinter und wie weit sind wir aus deiner Sicht damit? Weil du hast ja mit vielen Fachleuten dazu auch schon gesprochen.
Es gab ja den Nvidia CEO, der, ich glaube, es war irgendwann im November oder Dezember, auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, Quantum Computing ist noch ganz, ganz weit weg, und dann sind all diese Quantum-Aktien einmal ordentlich in den Keller, und jeder, der sich davor über diese wilden Sprünge bei Nvidia und Co. gefreut hat, hat sich gedacht so, oh Mist, hätte ich mal vorher verkauft. Ich glaube, der Punkt ist aber gar nicht die Frage, also worauf er ja damals abgezielt hat, ist die Frage, wann haben wir in unserem Daily-Einsatz Quantum Computing irgendwo am Schreibtisch quasi stehen. Das ist noch weit weg. Aber der Impact für Unternehmen, der allererste Impact für Unternehmen im Bereich Quantum Computing wird Cybersecurity sein. Und das ist quasi übermorgen vor der Tür. Weil in dem Moment, wo Quantum Computing nutzbar wird für Hacker, für Kriminelle, ist jede Form von Verschlüsselung, die wir heute kennen, komplett hinfällig. Jede Form von, und wir müssen uns mal bewusst machen, was das bedeutet. Jede Kreditkartenverschlüsselung, jede Browserverschlüsselung, jede Serververschlüsselung, jedes Passwort, alles, was wir heute als sicher erachten, ist hinfällig in der Form, wie es heute ist. Und ich habe vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr ein langes Gespräch gemacht mit Mikko Hyppinen von WithSecure, so einer der wahrscheinlich Top 10 Cybersecurity-Experten, die es so gibt auf diesem Planeten, der irgendwann in den 80ern angefangen hat, die ersten Computerviren zu untersuchen und zu bekämpfen. Und wenn man mit dem spricht, dann zeichnet der ein relativ düsteres Bild, weil er sagt, wir haben den Punkt eigentlich schon überschritten, wo wir genug Zeit hätten, um unsere ganzen Systeme quantum ready zu machen, um eben dann auch sicher zu sein gegen solche Angriffe. Deshalb, ich glaube, das ist die allererste Challenge. Der Schritt, der danach kommt, der vielleicht parallel auch gerade schon anläuft, aber eher einen positiven Effekt hat, ist das Thema Forschung. Also alles, was wir heute schon mit Quantum Computing berechnen können, das wird die nächsten Jahre extrem zunehmen. Und wir werden in der Lage sein, gerade in der Medizin zum Beispiel, sehr, sehr große Fortschritte zu machen, weil wir einfach Berechnungen anstellen können mit Datensätzen, mit Massen von Informationen, die wir heute noch nicht können. Und dann schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen zur KI. In dem Moment, wo wir eine quantumgesteuerte KI erreichen, dann kann man sich irgendwann mal ehrlicherweise mal wieder die Frage stellen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Tom Hillenbrand gemacht, mit dem Science-Fiction-Autor, der gerade Thanatopia veröffentlicht hat. Und Tom meinte dann irgendwann auch, ja, wir haben früher immer ganz viel darüber diskutiert, wann wir Maschinen eigentlich Menschenrechte geben müssen. Also okay. So grundsätzlich, ja, also wann müssen wir, also was ist der Punkt, an dem eine KI quasi einen Zustand erreicht, an dem sie so human wird, sich so sehr wie ein Mensch verhält, ein Bewusstsein hat, vielleicht auch Empathie zeigen kann. Und ich glaube, spätestens an dem Moment, wo wir Quantum AI erleben, kommen wir da schon sehr, sehr nah dran, wo wir uns diese Frage nochmal ernsthaft stellen müssen. Und witzigerweise haben wir uns die vor 10 Jahren sehr viel gestellt, haben sehr viel darüber diskutiert, und seit 5 Jahren redet irgendwie keiner mehr darüber, obwohl wir heute alle KI ständig nutzen und anfangen, uns mit ChatGPT über unser Leben zu unterhalten.
Das heißt, sei es KI oder Quantum AI, wenn es um die Entwicklung neuer Technologien geht, geht es ja auch immer um Verantwortung. Hm. Wer trägt die denn?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Schauen wir uns mal das Thema autonome Fahrzeuge an. Wir haben ganz oft, oder wir auch immer, wenn wir das Thema Mobility auf Veranstaltungen diskutiert haben und autonomes Fahren diskutiert haben, habe ich irgendwann immer die Frage gestellt, und es ist keine Erfindung von mir, die Frage, sondern es ist ein relativ populäres Beispiel. Das autonome Fahrzeug fährt auf einen Zebrastreifen oder auf einen Straßenübergang zu. Da laufen 2 Kinder und da läuft die Oma, und das Auto kann nicht bremsen, aus welchen Gründen auch immer. Fahre ich die Oma um oder das Kind?
Okay.
Oder bringe ich den Fahrer um, weil ich einfach in den Baum nebendran donnere. Aus einer kommerziellen, wirtschaftlichen Sicht, aus einer Kapitalismus-Sicht sozusagen, würde das Auto die Oma umfahren. Also ich sichere den Fahrer und ich sichere die Leute, die noch am meisten Lebensspanne vor sich haben. Aus einer ethischen Sicht, das ist natürlich totaler Quatsch. Mhm. Und ich glaube, da wird es kompliziert. Und wenn wir uns heute anschauen, wie autonomes Fahren, also dieses teilautonome Fahren in den verschiedenen Leveln heute schon funktioniert, dann sehen wir ganz schnell, dass die Automobilkonzerne sich Status quo davon verabschiedet haben, diese Frage zu beantworten, sondern sie delegieren die Verantwortung für das Handeln des Autos ganz einfach an den Fahrer.
Okay.
Also am Ende des Tages bist du heute als Fahrer deines teilautonom fahrenden Autos dafür verantwortlich, was dieses Auto macht.
Mhm.
Das heißt, wenn dieses Auto Menschen umbringt, weil es denkt, dich zu schützen, dann bist du schuld.
Okay.
Und das ist der Status quo der Verantwortung, wenn wir über KI sprechen. Und ich glaube, damit kommen wir nicht sonderlich weit.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja.
Aber das ist der Status quo.
Okay.
Und ich kann dir noch nicht sagen, wo das in 5 Jahren sein wird.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Aber wie gesagt, das wissen wir halt alle nicht. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hätte ich noch 2 Fragen für dich.
Mhm.
Exakt 2 Fragen. Und zwar, wenn wir jetzt nur mal rein Europa anschauen.
Mhm.
Denkst du, dass Europa gerade abgehängt wird? Also sei es technologisch und strategisch. Ich meine, wenn man über den großen Teich sieht, was in anderen Ländern passiert. Und da müssen wir auch nur zu unseren europäischen Nachbarn schauen, wo viel, viel mehr passiert, gefühlt zumindest, als in Deutschland. Denkst du, dass gesamt Europa abgehängt wird oder in speziell in Deutschland gerade abgehängt wird? Und was müssen passieren, oder was muss passieren, damit es eben nicht passiert?
Ich glaube, wir haben gerade ein ganz gutes Momentum, das wir nutzen sollten. Also mit all dem, was gerade auch in den USA passiert, wenn wir uns anschauen, dass dieser Mensch im Weißen Haus, ich habe mir alle anderen Begriffe verkniffen, dieser Mensch im Weißen Haus gerade das amerikanische Forschungssystem zerstört, indem er Fundings streicht, indem er ja dieses ganze System beschneidet, das in all diesen Bereichen sehr führend war. Dann haben wir gerade ein Momentum, das wir als Europa, und zwar als Gesamteuropa, nutzen sollten, um helle Köpfe zu uns zu holen, um auch wirklich in Forschung genau jetzt mehr als je zuvor zu investieren. Und ich glaube, wir können in vielen Bereichen aufholen. Im Bereich KI stehen wir gar nicht so schlecht da. Große Teile der Grundlagenforschung zum Thema KI stammen tatsächlich aus Deutschland. Und wir sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Es gibt Gründe, warum viele US-Unternehmen auch nach München kommen, warum die hier nicht nur mit einer Vertriebsorganisation herkommen, sondern auch ganze Entwicklungszentren hier bauen. Also da haben wir ein Momentum, das wir nutzen können und nutzen müssen. Im Bereich Quantum Computing sind wir in der EU gar nicht schlecht aufgestellt. Wenn wir uns Unternehmen wie IQM zum Beispiel anschauen, finnisch-deutsches Unternehmen, eins der wenigen Unternehmen, die im Quantum-Bereich wirklich, wirklich was zu zeigen haben und unabhängig sind von großen Tech-Konzernen. Wir sind da nicht so schlecht, aber wir dürfen diesen Moment nicht verpassen, wo wir wirklich aktiv werden.
Denkst du, es hängt auch ein bisschen mit, ich komme wieder auf das Thema Mindset zu tun, weil gerade in Deutschland ist es ja oft so, dass man bei uns in vielen Industrien oder generell oder was auch Innovation angeht, es perfekt machen möchte, anstatt zu machen. Ist das so der feine kleine Unterschied oder wie siehst du das?
Das ist ein Punkt. Ich glaube, wir müssen uns mehr trauen. Wir müssen uns auch mehr trauen, rauszugehen, bevor die anderen rausgehen, auch wenn wir der Meinung sind, wir sind vielleicht bei 99% und nicht bei 100. Gleichzeitig müssen wir offener werden. Also wir haben immer noch tatsächlich viel zu viel Angst vor Veränderung. Wir trauen uns nicht und wir fördern auch Menschen nicht, die Veränderung wollen, die es antreiben wollen, die vielleicht mal anders denken als die Normen in Unternehmen. Die werden oftmals als Querulanten oder so abgestempelt oder auf die Abschiebebank gesetzt. Und ich glaube, die müssen wir besser identifizieren. Wir müssen die Mutigen auch irgendwie fördern und da eben auch selbst mutiger werden, wenn ich jetzt von Führungskräften spreche. Weil der Grund, warum die oftmals ausgebremst werden, ist ja nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil die Führungskraft eine Ebene drüber Angst hat, dass diejenigen dann scheitern und es denen auf die Füße fällt. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Das kriegen andere europäische Länder sehr viel besser hin. Gerade wenn wir, ich weiß, beliebtes Beispiel bei mir in die Nordics schauen, dann ist, man geht da anders um mit Veränderung. Man ist offener und man sagt erstmal, naja gut, wenn da jemand kommt mit einer guten Idee, dann hat er erstmal das Beste im Sinn.
Mhm.
Und wir glauben daran, dass es funktioniert.
Ja.
Wenn bei uns jemand kommt mit einer Idee, dann sagt jeder, mein Kalender ist voll und ich habe eh viel zu viel zu tun und ich mache eh schon 10 Überstunden in der Woche und irgendwie kriege ich das ja gar nicht irgendwie unter und dann fällt es sehr schnell. Und Budget haben wir sowieso keins. So.
Okay. kann ich dir nur recht geben. Und jetzt zum Abschluss, ganz knapp, eine Frage von mir, ganz kurze Antwort von dir. Was sind aus deiner Sicht denn drei Technologien, über die wir heute noch zu wenig sprechen, die aber unser Leben und auch Geschäftsleben vielleicht morgen massiv verändern könnten oder können?
Also über zwei haben wir schon gesprochen. Quantum ist ein Riesenthema. KI ist immer noch ein Riesenthema, weil wir noch nicht so richtig gut sind, es einzusetzen. Also wir haben noch nicht so ganz verstanden, wie uns KI tatsächlich an vielen Stellen helfen kann. Und wir sehen es alles immer noch so als nettes Tool, das uns Texte schreiben kann. Aber da steckt viel, viel mehr drin. Und ich glaube, das Dritte ist tatsächlich die Verbindung aus diesen beiden Themen, weil da einfach sehr viel drin steckt. Also wenn ich eine KI mir vorstelle, die verschiedene Denkzustände im gleichen Moment haben kann, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass diese KI dich als Moderator ablöst und mich als Moderator maßlos überfordert, weil ich gar nicht weiß, wie schnell ich auf das antworten soll, was da an Fragen kommt.
Daniel, ich glaube, wir können noch länger reden, aber wir möchten die Leute auch nicht vom Essen abhalten. Daher vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und bis bald.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.